Deutschlandfunk Interview.
Man soll die Glaubwürdigkeit der Abschreckung nicht gefährden. Das hat gerade der NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt. Ist es ja so, dass Donald Trump das NATO-Bündnis definitiv in Frage stellt. Und Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, die bringt Atomwaffen für die EU ins Spiel. Und natürlich diskutieren auch deutsche Politiker über die Frage der atomaren Abschreckung. Verteidigungsminister Boris Pistorius und andere Verteidigungspolitiker warnen davor, zu leichtfertig mit solch einer Aufrüstungsdebatte umzugehen. Ja, und in Deutschland kommt natürlich auch immer wieder die Frage dazu, woher kommt in Zeiten knapper Haushalte das Geld für mehr Sicherheit, mehr Waffen, eine stärkere Bundeswehr und. Wie verteidigungsfähig ist Deutschland, ist Europa, wie müsste man sich da besser aufstellen? Das kann ich jetzt vertiefen mit Markus Keim, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Keim.
Schönen guten Tag, Frau Grünwald.
Herr Keim, wenn der Atomschutzschirm, den die USA bislang über Europa spannt, wenn der ausfällt, dann soll jetzt ganz schnell ein S1-Szenario, ein eigener europäischer Atomschirm her. Wie realistisch ist das überhaupt?
Also ich halte das erstmal vor allen Dingen in einer kurzfristigen Perspektive für unrealistisch. Es gibt ja die zwei grundsätzlichen Arten, die diskutiert werden, die beiden Varianten. Die sind jetzt im Vorbericht angesprochen worden. Einmal die Europäisierung des französischen bzw. britischen Nuklearschirms. Also das, was Christian Lindner in der FAZ angesprochen hat. Und die zweite Variante.
Also dass Frankreich sozusagen seine nuklearen Sprengköpfe dann sozusagen auf Europa auch ausweitet. Oder seine nukleare Abschreckung
genau, also
auf Europa ausweitet.
Die sogenannte erweiterte nukleare Abschreckung würde auf ganz Europa ausgeweitet. Mhm. Dann müsste man die Details verhandeln. Also gibt es eine Form der nuklearen Teilhabe? Wer entscheidet über den Einsatz? Frankreich allein? Oder gibt es eine europäische Beteiligung? Wer finanziert das Ganze? Aber darüber könnte man sich ja verständigen. Und die zweite Variante ist die, die Katharina Barley angesprochen hat. Und die halte ich noch für unrealistischer. Sie hat ja davon gesprochen, von EU-eigenen Atomwaffen. Und da muss man ja noch sagen, da ist es mit der technischen Dimension ja nicht alleine getan. Also selbst wenn man mal annehmen würde, die EU würde sich diese Waffen beschaffen oder sie entwickeln, dann wäre doch die zentrale Frage, wer hat die Verfügungsgewalt, diese einzusetzen? Und solange die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nicht vergemeinschaftet ist, also die Staaten Herren des Geschehens bleiben, gibt es keine Antwort darauf. Man kann das denken, wenn man die Vereinigten Staaten von Europa avisiert, aber das ist doch wirklich eine sehr, sehr langfristige Perspektive.
Herr Keim, warum sagen Sie, das wäre zu kompliziert, wenn man sich eben nicht darüber einigen kann, wer natürlich dann diese Waffen befehligt? Das ist klar. Man bräuchte da einige Änderungen, aber man könnte ja vielleicht auch einen EU-Kommissar für Sicherheit und Verteidigung schaffen. Aber Sie sagen, wir sind davon meilenweit entfernt. Das Szenario, das sehen Sie einfach nicht.
Nein, also laut dem Lissabonner Vertrag, das ist ja die letzte Rechtsgrundlage, die EU geschaffen hat aus dem Jahr 2009, ist die Frage ganz klar, Bündnis- und Landesverteidigung bleibt ein Primat der NATO und damit der Mitgliedstaaten. Das ist nicht vergemeinschaftet. Und Sie deuten das Richtige an. Wir könnten darüber sprechen, einen Kommissar für Sicherheit und Verteidigung zu schaffen. Wir könnten darüber sprechen, den Parlamentsvorbehalt vom Bundestag auf das Europäische Parlament zu übertragen. Aber letztlich wäre das ein solch gewaltiger Vergemeinschaftungsschritt, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik vergemeinschaftet würde. Und deshalb habe ich das eben nicht aus Zufall gesagt. Das wäre letztlich nur vorstellbar mit den Vereinigten Staaten von Europa. Und da gibt es so viele rechtliche Beschränkungen. Das mag man als langfristige Politikversion anstreben, aber in einer kurzfristigen Variante hilft das nicht.
Und Sie bringen ja ins Spiel, dass als realistisches Szenario eigentlich nur Deutschland eigenständig deutsche Nuklearwaffen entwickeln sollte. Aber das wäre doch ein totaler Bruch mit unserer bisherigen Sicherheits- und Außenpolitik.
Also um klar zu sein, mir gefällt diese Option auch nicht. Und vorher muss die deutsche Politik eine zentrale Frage noch beantworten. Will man an dem System der nuklearen Abschreckung festhalten? Und das ist bei Ihnen ja auch angesprochen worden in dem Vorbericht. Teile der SPD, Teile der Grünen bewerten das ganz anders. Die haben noch vor kurzem für nukleare Abrüstung im globalen Maßstab plädiert und da wird die Antwort wahrscheinlich eher Nein sein. Aber wenn man daran festhält, sich gegen autoritäre Regime schützen zu müssen, und wir denken vor allen Dingen an Russland, dann muss man eine Antwort darauf geben, wer das denn gewährleisten kann. Und da gibt es drei Möglichkeiten, die NATO mit den USA. Das ist angesichts der Trump-Rede vom Samstag erschüttert worden, diese Gewissheit. Die europäische Version haben wir gerade besprochen. Und dann bleibt nur letztlich, wenn man noch einmal, wenn man daran festhält, letztlich eine deutsche Variante. Aber Sie haben recht, das wäre ein totaler Bruch mit der deutschen außenpolitischen Tradition. Aber wir leben in einer Zeitenwende und wir sind an dem Punkt, jetzt bestimmte Annahmen der deutschen Außensicherheitspolitik der letzten 30 Jahre über Bord werfen zu müssen. So genauso wie wir jetzt Waffen in Krisengebiete liefern, obgleich wir das 30 Jahre das Gegenteil behauptet haben.
Aber spielen wir es mal durch, Herr Keim. Also wenn Deutschland eigenständig deutsche Nuklearwaffen entwickeln sollte, das wäre doch aktuell rechtlich gar nicht möglich.
Nein, in der Tat. Man müsste zwei Verträge dafür kündigen oder modifizieren. Man müsste aus dem Nichtverbreitungsvertrag austreten. Und man müsste letztlich den Vertrag zur deutschen Einheit, den 2+4-Vertrag, wo das Atomwaffenverzicht Deutschlands nochmal bekräftigt worden ist, letztlich auch kündigen. Das Zweite scheint mir einfacher zu sein, weil die westlichen Verbündeten Verständnis für die deutsche Situation hätten. Aus dem Nichtverbreitungsvertrag kommt man heraus, aber es wäre ein gewaltiges politisches Signal. Das ist, wie so vieles in der internationalen Politik, mit Randbedingungen versehen, die erhebliche politische Kosten nach sich ziehen. Da muss man ehrlich mit sich selber sein.
Und woher nehmen Sie sozusagen den Optimismus oder beziehungsweise Sie sagen ja, das wäre, wenn Deutschland eigenständig deutsche Nuklearwaffen entwickeln sollte, das wäre eigentlich aus Ihrer Sicht das realistischere Szenario. Woher nehmen Sie da die Zuversicht, wenn das rechtlich doch erstmal schwierig ist, wie wir gerade gehört haben, und wenn es, wie gesagt, ein Bruch wäre mit unserer bisherigen Sicherheits- und Außenpolitik?
Bei mir speise ich das gar nicht aus Zuversicht. Ich würde sagen, wir können mal eine Entwicklung der letzten Jahre extrapolieren. 2025 ist die Ukraine an Russland gefallen und Präsident Putin klopft im Baltikum an und destabilisiert das Baltikum. Donald Trump hat seinen zerstörerischen Kurs in der NATO weiter fortgesetzt. Dann haben wir eine völlig neue Gemengelage im Bereich der europäischen Sicherheit. Und meine bevorzugte Variante wäre die europäische, die Ausweitung des französischen bzw. britischen Nuklearschirms.
Auf alle.
Weil das in kurzfristiger Perspektive machbar wäre. Und von daher würde ich Christian Lindner da absolut zustimmen wollen, diesen Pfad zu beschreiten. Aber auch der ist mit vielen Kautelen und Randbedingungen versehen. Aber ich finde ihn durchaus plausibel.
Jetzt haben wir aber nochmal diese beiden Varianten. Sie sagten, die Ausweitung des französischen Schutzschirms aufs Alle finden Sie gut, aber eben auch die Idee, dass Deutschland eigenständig Nuklearwaffen. Was denn nun? Welches von beiden finden Sie besser? Oder sagen Sie, dass es realistischer ist?
Also ich finde es durchaus plausibel, jetzt erstmal den europäischen Weg zu beschreiten, wie Christian Lindner das in der FAZ vorgeschlagen hat. Weil viele Details noch nicht ausdiskutiert worden sind. Wir haben die vage Ankündigung von Präsident Macron aus dem Jahr 2020. Die französische Seite hat sich immer so ein bisschen bedeckt gehalten, wie ernst sie das meint. Die deutsche Seite hat das nie weiter verfolgt. Aber vielleicht würde es ja lohnen, um mit den Briten auch einmal zu sprechen. Weil wir stellen ja fest, dass die Trumpsche Ankündigung, die NATO aufzuweichen oder die Beistandsverpflichtung aufzuweichen, doch einiges in Gang gesetzt hat. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Hauptstädten. Und diese Dynamik gilt es jetzt zu nutzen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Deutschland hat ja dieses Jahr zum ersten Mal 2% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investiert. Auch andere Staaten haben das gemacht, aber es muss ja mehr werden. Das wird schwierig. Wird das künftig mehr werden? Dass nicht nur Deutschland und auch andere Länder werden das 2%-Ziel halten oder vielleicht sogar darüber hinausgehen? Was schätzen Sie?
Das kann ich nicht beurteilen. Das ist eine politische Frage. Aber der Bundesfinanzminister hat in dem angesprochenen Artikel ja bereits angedeutet, dass er sieht, zwar nach 2028, wenn das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verbraucht ist, werden wir vor der Frage erneut stehen, wie viel Geld wir für Sicherheit und Verteidigung ausgeben wollen. Und das ist letztlich eine Priorisierungsfrage, also damit eine hochgradig politische Aufgabe. Und das gilt es abzuwarten, was die kommende Bundesregierung dann vorlegt.
Sagt an dieser Stelle Markus Keim, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön für Ihre Zeit heute Nachmittag.
Sehr gerne.